Herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Ich bin Rüdiger Endes aus dem Büro von Radio Horeb in Kevela und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Bei uns gibt's wieder eine Pfarrei der Woche. Wir stellen Ihnen heute den Seelsorgebereich Obere Sieg vor. Radio Horeb wird dort am 17.03. zu Gast sein, um die Heilige Messe um 10.30 Uhr aus der Pfarrkirche St. Bonifatius in Elkhausen zu übertragen. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, uns am Infostand zu besuchen oder über das Radio am Gottesdienst teilzunehmen. Wir möchten den Seelsorgebereich, die Pfarrei, die Gemeinde und die Kirche näher kennenlernen und haben heute dazu Herrn Dechant Martin Kürten und Herrn Pfarrvikar Dr. Michael Schmitz auf Sendung. Seien Sie herzlich gegrüßt, lieber Herr Pfarrer Kürten und lieber Herr Dr. Schmitz.
Ja, mein Name ist Dechant Martin Kürten, wie angekündigt. Seit 10 Jahren bin ich leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Obere Sieg und freue mich, dass aus unserem Bereich auch in Radio Horeb jetzt ein Gottesdienst übertragen wird.
Vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Mein Name ist Pfarrer Michael Schmitz und ich bin jetzt noch recht jung in dieser Pfarrei, seit September 2018 hier eingesetzt, um unseren Herrn Dechant zu unterstützen.
Ja, Herr Dechant Kürten, wir sind in Wissen in Elkhausen zu Hause. Die beiden Ortschaften gehören ja oder liegen ja sehr eng beieinander. Wo liegt denn die Region geografisch und wie ist sie geprägt?
Ja, wir liegen in mehrfacher Hinsicht im Grenzbereich. Die Sieg, die unseren Seelsorgebereich durchläuft, ist hier die Grenze zwischen dem Bergischen Land und dem Westerwald. Der Teil, in dem wir uns befinden, ist also schon der nördliche Rand des Westerwaldes. Wir sind ein kleiner Bereich im Erzbistum Köln, der nicht zum Bundesland Nordrhein-Westfalen, sondern Rheinland-Pfalz gehört. Und hier in diesem Bereich grenzen 4 Bistümer aneinander, sodass wir also auch kirchliches Leben in ganz unterschiedlicher Ausprägung erleben können.
Können Sie uns bitte mitnehmen auf einen kleinen Überblick über die Geschichte der Region geben?
Oft führe ich durch unsere Pfarrkirche, also die Mutterpfarre des Seelsorgebereichs Kreuzerhöhung, beginne dann immer Turm, wo noch der Grundstein des ersten Kirchbaus zu sehen ist aus dem Jahr 1000. Man kann anhand dieser Kirche sehr lebendig 1000 Jahre Geschichte der Region und eben auch des kirchlichen Lebens erzählen. Die Hauptpfarrei, wie gesagt, ist Kreuzerhöhung, wo schon im Jahr 1000 die erste Steinkirche gebaut wurde, auf deren Fundamenten wir weiterbauen.
Was sollte man hier unbedingt gesehen haben, wenn man sich in der Region aufhält?
Also die Pfarrkirche Kreuzerhöhung ist ein Muss. Dann bekomme ich immer wieder aus früheren Tätigkeitsorten, wo ich war, als Reaktion einen Kommentar zur Schönheit der Landschaft, die hier dazugehört ist, auch wenn dann meistens der Zusatz kommt, wohnen wollte ich jetzt hier nicht, aber die Landschaft ist wirklich sehr schön, ist strukturell geprägt, auch durch den Bergbau, der hier bis in die 60er Jahre hinein die Orte der ganzen Region sehr stark geprägt hat. Und davon gibt es immer noch wieder Spuren zu entdecken, wo eben die Geschichte auch bis heute lebendig ist.
Und wo hält sich Pastor Kürten am liebsten auf?
Also inzwischen ist mir der ganze Seelsorgebereich wirklich zur Heimat geworden und ich freue mich vor allen Dingen immer wieder, wenn ich bei den Menschen sein kann, wenn ich mit Einzelnen oder Familien der Gemeinde ins Gespräch kommen kann.
Wie hoch ist der Katholikenanteil, der zu Ihrem Seelsorgebereich gehört?
Die Region ist katholisch geprägt. Wir haben aber auch eine relativ lebendige evangelische Gemeinde, die etwa 20% der Bevölkerung hier ausmacht. Von den jungen Jahrgängen her merkt man immer stärker auch die Migration, die auch hier in der Gegend natürlich die Bevölkerung prägt. Wenn man auf Kinder sieht, dann in der Grundschule zum Beispiel, wo ich auch unterrichte, sind gut 40% katholisch, 20% evangelisch und etwa ein Drittel muslimische Kinder.
Der Seelsorgebereich, dem Sie bevorstehen, wie ist er entstanden und wie viele Pfarreien gehören dazu?
Das kann man ja mit der Geschichte auch der Pfarrkirche hier verbinden. Seit etwa 800 vermutet man, dass hier christliche Gemeinden bestehen. Im Tal der Nister sind die Missionare in der Gefolgschaft des heiligen Bonifatius tätig gewesen, deswegen auch das Patrozinium der Kirche, wo der Gottesdienst übertragen wird. Auf der anderen Seite sind der Sieg entlang christliche Missionare von Bonn und Siegburg dann eben bis hier hergekommen. Wer von denen die Pfarrei gegründet hat, können wir heute nicht mehr genau sagen. Aber eben seit dieser Zeit, wie gesagt, gibt es hier christliches Gemeindeleben. Zum Seelsorgebereich heute gehören 5 Pfarreien. Eben der ursprünglich einen Pfarrei Kreuzerhöhung sind gerade in den letzten 150 Jahren dann 4 andere Pfarreien hervorgegangen, die auch wieder eigene Kirchorte noch haben, so dass wir insgesamt im Seelsorgebereich 10 Kirchorte haben, also 5 Pfarreien mit 10 Kirchorten.
Herr Deschand-Kürten, wird das Ihrer Meinung nach so bleiben oder wie wird sich die kirchliche Struktur mit Blick auf die kommenden Jahre verändern?
Die Region ist im Moment sehr stark überaltet, wobei wir eben ja viel Baumöglichkeiten und auch Wohnraum bieten können, so dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass auch diese Region nochmal wieder Wandel erfährt, wenn sie von jungen Menschen auch entdeckt wird, die aufgrund der schöneren Wohnmöglichkeiten dann auch weitere Wege vielleicht zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen. Sicher wird sich das kirchliche Leben verändern. Wie gesagt, alle Kirchorte, die wir im Seelsorgebereich haben, sind in den letzten 150 Jahren erst aus der einen Pfarrgemeinde Kreuzerhöhung hervorgegangen. Inwieweit sich da in den nächsten 20, 30, 50 Jahren wieder Veränderungen zeigen werden, kann man jetzt nur begrenzt sagen, aber es ist sicher, dass sich vieles verändern wird. Und mein Ziel zurzeit ist es, auch wenn wir vielleicht im Laufe der Jahre die Anzahl der Gottesdienste verringern oder die Zahl der Messfeiern verringern werden, dass wir trotzdem alle bisherigen Kirchorte auch als Orte des Gebetes und der Zusammenkunft im Glauben lebendig halten.
Was bedeutet das denn, dass Pfarreien jetzt größer werden, dass weniger Priester zur Verfügung stehen in der Zukunft? Wie sollen sich die Gläubigen auf diese Situation je individuell einstellen?
Wir Priester haben ja zunächst mal den Auftrag, den Menschen Jesus Christus nahe zu bringen. Und wenn jeder Einzelne die lebendige Verbindung mit Jesus Christus sucht, dann wird er auch Wege in die Gemeinschaft seiner Kirche finden, die sich dann vor Ort gestaltet.
Gibt es Kurse oder Angebote in Ihrer Gemeinde, die Menschen dazu befähigen, bestimmte Aufgaben zu übernehmen? Ich denke zum Beispiel an Alpha-Kurse oder an andere Dinge, um dies hervorzubringen.
Also den Begriff Alpha-Kurs habe ich heute erst durch Sie kennengelernt. Dadurch muss ich sagen, den gibt es bei uns nicht. Aber wir haben im Moment noch eine sehr hohe Zahl an Gottesdiensten. Wir haben zum Beispiel 10 Sonntagsmessen noch in unserem Seelsorgebereich. Und ich hoffe, dass zu uns allen, also meinen Mitbrüdern und mir, gelingt doch den Glauben so zu verkünden, dass die Menschen ihn hoffentlich auch weitertragen.
Was ist für Sie so das größte Ziel Ihrer Pfarrei und Ihrer Seelsorge?
Seit 10 Jahren, wie gesagt, bin ich hier. Vorher lange Zeit im Schuldienst war, ist die Präsenz in den Schulen für mich auch hier weiterhin ein Schwerpunkt, weil ich es für ganz wichtig halte, vor allem junge Menschen im Glauben zu erreichen. Und das gelingt uns sicher nicht, wenn wir in unseren Pfarrhäusern sitzen und warten, dass sie auf uns zukommen, sondern wenn wir uns bemühen, dorthin zu gehen, wo die Kinder und Jugendlichen sich befinden. Und das sind zunächst mal natürlich die Schulen. Dank eben der staatlichen Schulausbildung ist es mir Gott sei Dank auch möglich, an 3 Tagen in den öffentlichen Schulen hier Religionsunterricht erteilen zu können, dadurch eben auch die Begegnung mit jungen Menschen zu suchen.
Wenn Sie mit jungen Menschen im Unterricht zusammen sind, sind da Fragen nach Glauben, Sinnfragen, sind die da, müssen die geweckt werden und in welche Richtung tendiert die Jugend heute?
Glaubensfragen sind auf jeden Fall da und gerade junge Menschen in einer großen kirchlichen Schule erlebt, wo ich 12 Jahre lang war, genauso wie hier an kommunalen Schulen. Die jungen Menschen haben ernstzunehmende Fragen, die sehr oft erst noch lernen, formulieren zu müssen, wo sie vielleicht schon Hilfestellung brauchen, aber auf jeden Fall Fragen, mit denen wir sie auf keinen Fall allein lassen dürfen.
Brauchen junge Menschen heute auch Hilfe, beten zu lernen?
Ja, also die Suche nach einem persönlichen Gegenüber, dem man sich anvertrauen kann, gehört zum Wesen des Menschen dazu. Als gläubige Menschen, als Menschen, die an das Geheimnis der Schöpfung glauben, sind wir uns sicher, dass eben dieses Moment auch vom Schöpfer selbst in uns hineingelegt worden ist. Wenn ich an meine eigene Biografie denke, ich bin sehr dankbar für mein Elternhaus, wo wir kaum Zeit hatten, mit der Familie Dinge zu unternehmen. Aber ich habe schon als Kind trotz aller Arbeit meine Eltern auch betend erlebt. Und dieses Vorbild fehlt sicher jungen Menschen heute vielfach, sodass eben, wie gesagt, der Wunsch nach einem Gegenüber, dem man sich anvertrauen kann, auf jeden Fall vorhanden ist. Sie aber Anleitung brauchen, in Gott dieses Gegenüber zu finden, in Gott, der uns eben in Jesus Christus unüberbietbar menschlich nahe gekommen ist. Und dann eben auch ganz konkret, ja, wie kann ich beten?
War das für Sie auch mit einer der Grundlagen Ihrer Berufung?
Ja, meine Berufung ist vielleicht nicht typisch. Ich war 10 Jahre lang auch spiritual im Collegium Marianum und habe mich natürlich deshalb nicht nur mit meiner eigenen Berufung, sondern mit der Berufungsgeschichte vieler junger Männer beschäftigen müssen, die jeweils anders auch bei jedem verläuft. Bei mir war es so, dass ich mich nicht erinnern kann, jemals einen anderen Berufswunsch gehabt zu haben, obwohl es eigentlich nahegelegen hätte, da meine Familie seit 170 Jahren Restaurantbetrieb führt, dass ich als Ältester in diese Richtung gegangen wäre. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, jemals einen anderen Berufswunsch gehabt zu haben, als Priester werden zu wollen. Und dieser Wunsch hat sich, wie ich persönlich sagen muss, Gott sei Dank, dann auch bis heute durchgehalten.
Wem sollte sich denn ein junger Mensch anvertrauen, der eine Berufung spürt im Herzen?
Also die Berufung geht ja, wenn immer, steckt ja im Wort schon aus von jemand, der ruft. Von daher brauche ich natürlich auf jeden Fall als Ziel den ganz lebendigen Austausch mit dem, der mich ruft. Damit ich das aber klar sehe, man könnte jetzt als biblisches Beispiel den jungen Samuel nennen, der die Anleitung des Eli braucht, bis er überhaupt erstmal entdeckt, wer ihn da überhaupt ruft. Und wie eben in diesem biblischen Kontext, so denke ich, wird es überall sein, sucht man dann natürlich die Hilfe bei jemandem, der selber seine Berufung für sich schon geklärt und sich für diesen Ruf entschieden hat. Deswegen eben, wie gesagt, geht Samuel ja zu Eli, dem Priester. Und das ist sicher auch eine Herausforderung an uns als Priester in den immer größer werdenden Seelsorgebereichen, dass gerade junge Menschen uns nicht nur als Organisatoren, als wie jetzt in meinem Fall eben auch Lehrer erleben, sondern dass sie uns auch als betende Menschen ganz persönlich erleben können.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören das Interview zur Pfarrei der Woche. Heute mit meinen beiden Gästen, Herrn Dechant Martin Kürten und Herrn Favika Dr. Michael Schmitz aus dem Seelsorgebereich Obere Sieg. Herr Dechant Kürten, Sie haben ein Team, einen Stab von Mitarbeitern. Wie groß ist dieses Team und wie ist die Aufgabenteilung?
Wir sind insgesamt mit 4 Priestern und 2 ständigen Diakonen. Wir haben hier mit 2 Kaplänen, beziehungsweise jetzt Favika Dr. Schmitz und Kaplan Pater Thomas. Dann haben wir Gott sei Dank einen Ruheständler, der hier aus Wissen gebürte stammt und jetzt im Alter wieder zu seiner Familie zurückgekehrt ist, hier wohnt und noch sehr einsatzfreudig ist, soweit es ihm seine Kräfte erlauben. Und dann eben, wie gesagt, 2 ständige Diakone, wobei der eine auch schon aus Gesundheits- und Altersgründen im Subsidiarsdienst ist, aber eben noch großen Einsatz zeigt.
Gibt es auch Ehrenamtliche, die in ihrer Pfarrei langfristig Aufgaben übernehmen?
Ohne solche Dienste könnte keine Pfarrei leben. Und wir haben Gott sei Dank auch in allen 5 Pfarreien einerseits Leute, die sich um die organisatorischen, verwaltungsmäßigen Dinge in den Kirchenvorständen mühen. Wir haben Gott sei Dank dann auch viele, die sich als Küster um die Pflege der vielen Kirchen, die wir haben, bemühen. Wir haben Katechetinnen, die in der oder Katecheten, die sich in der Erstkommunion und Firmenkatechese einbringen. Wir haben Gott sei Dank immer noch eine ganze Reihe lebendiger Gruppierungen, die auf unterschiedliche Weise auch das Gemeindeleben mittragen.
Was motiviert Menschen heute, sich zu engagieren in einer Pfarrei?
Für viele ist sicher der Wunsch ganz stark gegeben, Beheimatung zu finden in mehrfacher Hinsicht, wozu eben auch die religiöse Beheimatung gehört.
Bräuchten Sie weitere ehrenamtliche Mitarbeiter? Würden Sie sich das wünschen? Wenn ja, können wir jetzt gerne über das Radio auch den einen oder anderen vielleicht motivieren.
In jeder Gemeinde sollte jeder willkommen sein, der in irgendeiner Weise bereit ist, mitzumachen.
Herr Dechant Kürten, wo liegt der Schwerpunkt Ihrer eigenen Pastoral?
Es klang ja eben schon an, ein persönlicher Schwerpunkt ist bei mir die Präsenz in den Schulen an 3 Tagen. Wie gesagt, bin ich in den verschiedenen Schulen, Grundschule, Realschule, Gymnasium, auch mit Unterricht präsent, um eben auf die Weise vor allen Dingen jungen Menschen dann auch ja eine lebendige Verbindung zur Kirche geben zu können.
Die Gläubigen Ihrer Pfarrei, welche Angebote schätzen die in Ihrer Pfarrei, in Ihrem Verantwortungsbereich besonders?
Wichtig ist den Gläubigen hier schon dieses breite Angebot an Gottesdiensten, da wir eben, wie gesagt, 10 Kirchorte in unserem Seelsorgebereich haben und hier im ländlichen Raum die Leute eben auch sehr stark noch auf ihre kleine Ortsgemeinde, auf ihre eigene Kirche bezogen sind.
Braucht es in der heutigen Zeit besondere Bemühungen, um Menschen für das sakramentale Leben zu gewinnen?
Also, wir sprachen ja eben schon davon, dieser Wunsch nach einem Gegenüber, dem man sich anvertrauen kann, dass wir als gläubige Menschen eben in Gott gefunden haben, steckt sicher in jedem Menschen, dass sie eben die Erfüllung für diesen in jedem Menschen steckenden Wunsch in der Begegnung mit Jesus Christus, in den Sakramenten finden können. Dazu brauchen sicher viele Menschen heute ja nicht nur unsere, also die Hilfe der Priester, Diakone, Seelsorger, sondern eben auch vieler Gläubiger, die eben von ihrem Glauben Zeugnis geben.
Gibt es in Ihrer Gemeinde auch Angebote, die die Jugendlichen etwa aus dem Religionsunterricht der Schule in ihre Gemeinde führen oder dort beheimaten?
Bei 10 Kirchorten brauchen wir natürlich an 10 Kirchen zum Beispiel auch Ministranten, die mitmachen. Es gibt im musikalischen Bereich verschiedene Angebote durch die jungen Menschen, sei es eben durch unmittelbar kirchliche Chorarbeit, aber eben auch durch die Musikvereine, die zum Beispiel die 7 Sakramentsprozessionen, die wir im Laufe des Jahres in unserem Bereich haben, begleiten, dann in Berührung mit Gottesdienst und kirchlichem Leben gebracht werden.
Sehen Sie auch Potenziale, die heute in der Gemeinde oder Pfarrei im Seelsorgebereich noch nicht ausgeschöpft sind?
Ich will hoffen, dass es noch mehr gibt, als ich bisher entdeckt habe.
Ich, Gott, Vater, wollen wir loben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören das Interview zur Pfarrei der Woche. Heute mit meinen beiden Gästen, Herrn Dechant Martin Kürten und Herrn Favika Dr. Michael Schmitz aus dem Seelsorgebereich Obere Sieg. Herr Favika, Dr. Schmitz, mit Ihnen würden wir gemeinsam die Heilige Messe feiern dürfen. Sie stehen ihr bevor. Können Sie ein bisschen was zu Ihrer Person sagen? Woher kommen Sie und wo liegen die Schwerpunktbereiche Ihrer Aufgaben in diesem Seelsorgebereich?
Vielleicht möchte ich als erstes eingehen auf die Einladung zur Messe. Für mich ist die Messfeier vor allen Dingen ein Ort der Gottesbegegnung. Für mich ist ganz klar, dass der Hauptliturge ist nicht der Priester, sondern Jesus Christus selber. Und mein Wunsch und mein Ziel ist es eigentlich immer, Raum zu schaffen in der Heiligen Liturgie, dass wirklich Gottesbegegnung stattfindet. Ich wünschte mir, ich könnte häufiger sehen, wie Gott bei jedem Einzelnen wirkt, aber das wird dann häufig auch nur ein Glaubensakt sein. Wichtig ist mir, und das war jetzt noch in einem der letzten Gespräche mit unserer KfD-Vorsitzenden klar geworden, dass mein Hauptanliegen ist, den Menschen Spiritualität zu vermitteln, ihnen zu helfen, in eine lebendige Freundschaft und Begegnung mit Gott einzutreten. Von meinem Herkommen, gebürtig komme ich vom Niederrhein aus Viersen, bin seit 2009 zum Priester geweiht worden im Erzbistum Köln und habe jetzt verschiedene Stationen hinter mir. Die erste Kaplanstelle war im Oberbergischen, dann die zweite Kaplanstelle in Düsseldorf und jetzt hat es mich einmal nochmal aufs Landleben verschlagen. Nichtsdestotrotz, überall finde ich eigentlich Menschen, die auf der Suche sind, die ein Leben in Fülle suchen. Und das ist einfach das Spannende, einfach zu sehen, wie Gott, wie Jesus einfach wirken möchte in den Begegnungen.
Sie sprachen vorhin davon, dass es Ihnen ganz wichtig ist, dass Menschen sich disponieren auch für eine Gottesbegegnung. Wie macht man so etwas? Wie bereitet man sich vor? Auf Heilige Messe, auf Gebetszeiten, auf Begegnung mit Christus?
Also ehrlich gesagt setze ich da ganz auf den Heiligen Geist. Es gibt keine Predigtvorbereitung, wo ich nicht letztlich den Himmel anflehe, mir doch die richtigen Impulse zu schenken, um wirklich Worte zu finden, die Menschen auch mitten ins Herz treffen. Für mich ist es auch im Hintergrund auf meinem ersten Beruf, in dem ich Arzt war, wichtig, den Menschen in ihren existenziellen Nöten zu helfen und ihnen da zu helfen und zu erkennen, dass es ein tragendes Fundament im Leben gibt. Und für mich ist persönlich Jesus Christus einfach der beste Chefarzt der Welt. Und das den Menschen verständlich zu machen, auch dann ihnen zu helfen, dass das Wort Gottes im Grunde genommen eine heilende Medizin ist, ja, das ist bestimmt ein ganz wichtiges Anliegen, das ich verfolge.
Neben den Sakramenten für Menschen, die Heilung empfangen wollen, sprechen Sie davon, dass man sich immer wieder disponieren sollte, auch für das Wort Gottes, für Bibelmeditation, die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Wie kann das gehen? Welche Erfahrungen machen Sie selbst damit?
Das Wort Gottes, das richtet mich selber persönlich immer wieder auf das Wesentliche aus. Und das Wort Gottes vermittelt mir einfach auch eine absolute Gewissheit, dass wir Menschen, dass ich bei Gott geborgen bin und dass für ihn einfach nichts unmöglich ist. Und das Schöne ist einfach, dass Jesus immer Perspektiven aufzeigt. Da gibt es nie ein Ende, wo man sagt, jetzt läuft man gegen eine Wand, sondern er öffnet immer wieder Türen aus den unmöglichsten Situationen, in denen man auch steht. Noch gestern habe ich hier einen kleinen Vortrag beim sogenannten Männerwerk in Wissen gehalten und da habe ich über das Wort Gottes gesprochen mit dem Titel Worte bewegen die geistliche Welt, also über die Vollmacht des Wortes Gottes. Und es ist einfach unsere Berufung, dass wir uns immer wieder mit göttlichem Wort selber erfüllen lassen, weil das göttliche Wort ist eben kein menschliches Wort. Birgt eine ungeheure Kraft und ein großes Leben in sich, ist letztlich Geistträger und es hilft letztlich immer wieder, Jesus Christus oder dem Vater im Himmel oder dem Heiligen Geist zu begegnen und gibt uns einfach viel Weisung, wie wir in einzelnen Lebenssituationen uns gut aufstellen.
Und würden Sie auch sagen, dass das Wort Gottes eine sukzessiv heilende Kraft haben kann für die Seele eines Menschen?
Absolut. Also ich kann mich daran erinnern, als ich dann selber die Berufung zum Priestertum empfangen habe durch einen Jugendglaubenskurs, dass ich angefangen habe, mit Hilfe der Psalmen zu beten. Und ich finde, gerade die Psalmen haben einen ungeheuren Wert, Orientierung zu finden, innere Kraft zu finden, Zuversicht zu finden und auch heil zu werden innerlich.
Würden Sie unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen wollen in die Geschichte Ihrer Berufung? Wie hat Gott Sie berührt und was geschah danach?
Ich kann mich erinnern, dass ich also von Kind auf immer Arzt werden wollte und dass dieser Wunsch mich auch nicht losgelassen hat, dadurch auch meine schulische Laufbahn sehr beeinflusst wurde. Dass ich dann mit 16 Jahren hatte ich an einem Jugendglaubenskurs teilgenommen in Dorsten. Und dieses Wochenende hat mein Leben ziemlich verändert. Im Nachhinein, also nach diesem Wochenende, hat mich der Exerzitienmeister oder der Priester, der damals diese Exerzitien gehalten hat, hat mir nur eine Frage gestellt, ob ich nicht überlegen wollte, eine tiefere Freundschaft mit Christus zu leben. Und diese Frage war für mich aber dann im Grunde genommen meine Berufung zum Priestertum gewesen. Und es hat mich halt, ja, bis auf Knochen und Mark erschüttert. Und dann fing eigentlich erst ein sehr spannender Prozess an, wo ich dann mit Gott angefangen habe, in Verhandlungen zu treten, weil ich hatte mein fertiges Lebenskonzept. Es war alles klar, selbst in welchem Haus ich später leben werde oder welchen Wagen ich fahren werde oder wie meine Frau auszusehen hat, meine zukünftige Frau. Und das musste natürlich dann auch erstmal alles umgekrempelt werden und das ging eigentlich nur also in guter Begleitung von spirituellen Begleitern, die selber, sage ich mal, mir geholfen haben, die Stimmen zu unterscheiden. Und ich durfte in diesem Prozess eigentlich immer mehr erkennen, dass Gott niemals zwingt, sondern immer einladend ist, dass er einem auch wirklich die Freiheit lässt zu entscheiden, was man gerne möchte. Aber Gott hat mich von diesem Tag an halt einfach stetig darüber überzeugt, dass es doch noch spannender ist, sich auf ihn einzulassen. Und wie ich auch eben schon sagte, ich habe jetzt eigentlich den besten Chefarzt der Welt, Jesus Christus, von dem kann man eine Menge lernen, gerade auf diesem Weg. Und ich bin nach wie vor innerlich Arzt geblieben und sehe jetzt eigentlich auch meine jetzige Tätigkeit ist einfach eine heilende Tätigkeit. Als Priester zu leben und jetzt einfach auch mit der Kraft Gottes noch diesen Weg weiterzugehen.
Sollte das Thema Berufung heute viel offensichtlicher angesprochen werden? Sollte darüber viel mehr auch geredet werden, es hinterfragt werden, vielleicht auch bei jungen Leuten?
Also ich rate und empfehle den jungen Menschen immer, dass sie fragen sollen, welche Berufung sie haben. Also in den Katechesen lege ich schon Wert darauf, ihnen verständlich zu machen, dass sie einen himmlischen Vater haben, einen Papa im Himmel sozusagen, und dass der schon einen Masterplan für unser Leben hat und dass sein Wille eigentlich unser größtes Glück ist, aber das muss einfach erkannt werden. Da müssen vielleicht oftmals auch Ängste abgebaut werden, weil manchmal das Vaterbild des irdischen Vaters auch das Bild des himmlischen Vaters einfach überlagert oder verstellt. Aber es gibt ja im Grunde genommen kein größeres Glück, als unter dem Angesicht Gottes zu leben, in aller Freiheit und der Freude eines Kindes Gottes. Und ja, es gilt einfach zu entdecken, welche Gaben, natürliche Gaben und Befähigungen Gott einem erstmal mitgegeben hat. Und dann wird es natürlich spannend, spätestens ab der Firmung dann auch noch die besonderen Gaben des Heiligen Geistes zu entdecken und zu sehen, wie sehr die unser Leben dann auch nochmal erneuern und spannend machen.
Wie lautet, Herr Pfarrer Vikar Dr. Schmitz, Ihr Prämitspruch und was sagt er über Sie aus?
Ja, mein Prämitspruch ist sehr kurz, heißt aber. Das heißt, ist die liebevolle Koseform vom Vater. Und das ist eigentlich das Resultat meines Nachdenkens über Gott. Die Jungfrau Maria führt zu Jesus und Jesus führt uns zum Vater. Ich kann ganz Sohn sein, wenn ich einen guten Vater im Himmel habe. Und dann kann ich aber auch Vater sein für viele andere. Und ja, das ist eigentlich die schönste Gewissheit, dass man da so einen guten Vater im Himmel hat, der immer auf einen schaut und für einen sorgt.
Ja, dieser Vater lädt uns ein an seinen Tisch, so auch am kommenden Sonntag in Elkhausen. Ich würde Sie bitten, unsere Hörerinnen und Hörer noch kurz mitzunehmen in die Pfarrkirche, aus der der Gottesdienst übertragen wird.
Also zu den äußeren Räumlichkeiten und welche Besonderheiten es jetzt in dieser Kirche gibt, da wird sich gleich nochmal mein Dächern zu Wort melden. Ich kann einfach nur erstmal sagen, welche Atmosphäre ich in meinen bisherigen Gottesdiensten, welche Atmosphäre ich dort erlebt habe. Meistens waren es Sonntagsgottesdienste, wo ich jetzt im Augenblick direkt auch die Kommunionkinder anspreche, denen eine Katechese halte, und dass das eigentlich immer sehr freudige, auch unter anderem kommunikative Katechesen waren, die ich da halten konnte. Was auffallend ist in der Kirche, das sind die beiden kleinen Seitenaltäre. Ein Altar ist der Jungfrau Maria geweiht, wo das unbefleckte Herz Mariens verehrt wird. Und das Pendant ist dazu einfach nochmal eine große Herz-Jesu-Statue. Was ich auch immer sehr gut finde, ist, dass der Tabernakel noch in der Apsis steht, sodass eine klare Ausrichtung sich in der Kirche auf den Herrn befindet. Jetzt reiche ich das Wort aber mal weiter an den Herrn Dächernd.
Ja, St. Bonifatius, aus der Gottesdienst übertragen wird, den Sie dann vielleicht mitfeiern werden, ist eine neuromanische Kirche, also wie schon eben beim kurzen geschichtlichen Abriss angedeutet, die Kirchorte sind halt alle in den letzten 100, 150 Jahren entstanden, entsprechend eben dann auch die Bauzeit dieser Kirche. Schön ist, wenn Sie in diesem Gottesraum den Gottesdienst mitfeiern, dass Sie auch die große Gemeinschaft der Kirche vor Augen haben. An den Seiten sind in den Fenstern wie in vielen Kirchen jeweils Heilige dargestellt, die einen besonderen Bezug zur Gemeinde haben, sodass wir eben nicht nur die sichtbare Gemeinschaft hier auf Erden um uns herum haben, sondern auch geöffnet werden für die viel größere Gemeinschaft, in der wir bei jedem Gottesdienst stehen, eben die Gemeinschaft der Heiligen, in deren unmittelbare Nähe zu Gott wir durch den Gottesdienst hineingezogen werden. Dann sind im Altarraum über dem Tabernakel, der, wie auch ich finde, Gott sei Dank noch wirklich in der Mitte des Raumes als der Bezugspunkt für alle Gottesdienstfeiernden ist. Über dem Hochaltar sind moderne Fenster, und bei einem der letzten Fahrbriefe, wo ich immer möglichst ein Motiv aus irgendeiner unserer Kirchen dann als Titelbild wähle, habe ich mich für einen kleinen Ausschnitt aus einem dieser modernen Fenster in St. Bonifatius entschieden. In der Mitte ist Christus als König dargestellt und er hält auf seinem Schoß aufgeschlagen ein Buch mit den Worten: Ich mache alles neu. Das ist, denke ich, das, was wir hoffentlich in jeder Begegnung mit Jesus Christus finden, ein Neuanfang auch für unser ganz persönliches Leben.
Ja, das ist ein sehr schönes Wort, Neuanfang. Ich darf nochmal den Herrn Favikar Dr. Schmitz fragen, wird das Thema Neuevangelisierung, wenn Sie mal in die Zukunft schauen, für Sie ein gewichtigeres Schwerpunktthema Ihrer Arbeit in den kommenden Jahren werden?
Auf jeden Fall. Die Notwendigkeit sehe ich und diese sehr schöne Arbeit, für die man aber auch wirklich die Ärmel hochkrempeln muss, wird umso schneller umgesetzt werden können, je mehr ich mich jetzt hier mit meinem neuen Dächernd darüber verständige, wie sich auch unser Team neu aufstellen wird. Wir müssen halt vor Ort genau hinschauen, was ist notwendig. Ideen habe ich viele in meinem Kopf, von einer Seelsorgepraxis angefangen, über dass man vielleicht auch neue geistliche Gemeinschaften in unserem Pfarrgebiet ansiedelt, um einfach jungen Menschen zu helfen, die einfach jetzt im Augenblick auch noch ja gegen Probleme zu kämpfen haben, von denen sie einfach frei werden müssen, ja, bis hin zu der Vision oder dass die Kirche möglicherweise auch geistliche Zentren einmal gründen muss, dass es vielleicht auch größere Laiengemeinschaften gibt, die also mit einem Priester gemeinsam größere Häuser beleben, dort leben, wo in der Mitte dann die Anbetung, also die 24-stündige Anbetung im Vordergrund steht und aus dieser Mitte heraus, aus diesem Gebet heraus dann einfach sich die Charismen des Heiligen Geistes entwickeln können und dadurch auch sehr schöne Dienste entstehen können. Ich glaube, dass auch viele Laien über große Gaben des Heiligen Geistes mittlerweile verfügen. Wie gesagt, es gibt die natürlichen Begabungen oder eben auch dann Geistesgaben, die einfach helfen, den Schwierigkeiten, die Menschen heutzutage ausgesetzt sind, einfach auch begegnen zu können und da auch heilend und ordnend einwirken zu können.
Ja, dann sage ich ein ganz herzliches Dankeschön meinen beiden Gästen. Dann bleiben wir in dieser Weise auch im Gebet verbunden. Und nun würde ich den Herrn Dechant Martin Kürten noch bitten, uns den Segen zu erteilen.
Gott, der barmherzige Vater, der liebend seine Arme ausbreitet, um uns alle zu empfangen, segne und behüte euch. So segne euch Jesus Christus, der Mensch geworden ist, um unser ganzes Leben mit uns zu teilen und zur wahren Fülle zu führen. Segne euch der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die in jeden von uns eindringen will, uns von innen her erfüllt und antreibt, auf den Weg der Nachfolge Jesu Christi in die offenen Arme des Vaters zu finden. Segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Talksendung zur Pfarrei der Woche aus dem Seelsorgebereich Obere Sieg. Ich danke Ihnen, lieber Herr Dechant Martin Kürten und Herr Favikar Dr. Michael Schmitz, für das informative Interview, mit dem Sie sich selbst, das Angebot und die Gemeinde unseren Hörerinnen und Hörern vorgestellt haben.